Ja, ich finde es mega schön, dass wir nicht nur über Beziehung reden heute Morgen, sondern dass wir auch Beziehung leben und pflegen. Einerseits ja jetzt schon in gewissem Sinne, aber dann ganz speziell auch während dem Brunch. Nachher freue ich mich jetzt schon drauf. Und wir Menschen, wir leben ja alle mit vielen Menschen zusammen in Beziehung. Und das ist auch gut so, denn wir sind ja Beziehungswesen. Einige etwas ausgeprägter, andere etwas weniger, aber doch, wir sind alle Beziehungswesen. Und eigentlich sind wir alle Beziehungsfachleute, denn wir haben schon so viele Beziehungen gehabt und erlebt und immer noch drin und Erfahrungen gemacht. Und doch merken wir, es ist nicht immer ganz so einfach mit diesen Beziehungen. Und so möchte ich uns heute ein paar Beziehungsimpulse geben, und zwar von einem ganz besonderen Mann, der König Salomo. Er galt als einer der weisesten Männer seiner Zeit und hat enorm viel Weises auch zu Papier gebracht, nämlich in dem Buch der Sprüche. Das ist auch ein Teil der Bibel. Und ich habe mal die Sprüche so ein bisschen durchgeforstet und habe gestaunt, wie viel Weises dieser Salomo von sich gegeben hat. Ich glaube, da können wir doch einiges lernen. Und es ist gut, meine ich, dass wir uns mit einigen Ratschlägen von ihm befassen. Und ich beginne gerade mal so direkt mit Sprüche 13, Vers 20. Hier heißt es: Wer sich mit den Weisen trifft, wird weise. Wer sich mit den Narren einlässt, wird sich selbst schaden. Das heißt also, die Qualität einer Beziehung hängt davon ab, mit wem wir diese Beziehung leben. Und er sagt quasi: Triff dich mit weisen Menschen und das färbt auf dich ab. Habt ihr das auch schon mal so ein bisschen gemerkt? Also ich finde schon, es hat was, oder? Es färbt ein Stück weit ab, man lernt voneinander, aber umgekehrt gilt es eben auch. Er erwähnt hier Narren. Narren sind, ich sage es jetzt mal ein bisschen plakativ, sind dumme, unreife Menschen, die den Eindruck haben, dass sie alles besser wüssten und sich nicht sagen lassen müssen. Verbringst du Zeit mit Narren, wirkt sich das irgendwo auch auf dich aus. Ich hatte mal so eine, ach, das ist schon mehrere eigentlich, prägende Erfahrung, aber eine war schon ein paar Jahre schon zurück, als ich von der 6. Klasse in die 1. Sekundarschule kam. Und dann standen wir vor dem großen Schulhaus, alle drei Klassen, gab dann drei neue Sekklassen, und da wurde von erhobener Treppe verkündet, wer mit wem in der neuen Klasse ist. Also Harakiri, oder? Am ersten Schulmorgen. Krass, heute erfährst du das drei Monate im Voraus. Und wir standen da und haben gebibbert, und ein Freund nach dem anderen ging in eine andere Klasse, und ich kannte die Leute nicht praktisch. Hey, ich war zu Tode betrübt, mir schossen die Tränen in die Augen, und dann, das war enorm schlimm. Aber nachher hat sich genau diese Einteilung für mich als großer Glücksfall erwiesen, denn die anderen beiden Klassen, die wurden richtige Radauklassen. Die hatten also Unfug hoch zwei, die hatten ständig Krisengespräche und effektiv ganz viele Lehrerwechsel. Und unsere Klasse auf der anderen Seite, die war mega konzentriert, strebsam, und wir waren gute Truppe. Ich konnte so viel lernen. Also mit der Zeit haben wir auch ein bisschen dummes Zeug gemacht, aber nicht so schlimm. Also war das wirklich noch okay. Aber da habe ich im Nachhinein gedacht, ja, Gott sei Dank. Und ich habe auch sonst schon diverse Beispiele so von Negativprägungen gemacht. Ihr wahrscheinlich auch, wäre jetzt noch spannend auszutauschen. Aber eines war für mich ziemlich heavy, nämlich eine Frau aus der damaligen Gemeinde, die hat sich getroffen mit anderen Christen, ganz kleines Grüppchen, haben auch gebetet, und da hatten einige immer wieder schlecht gesprochen über alle möglichen Menschen und auch über mich. Und das hat dann angefangen, diese Frau zu prägen, und sie bekam Mühe mit mir, obwohl ich eigentlich mit ihr gar kein Problem hatte. Und ich wusste das ja alles gar nicht. Und irgendwann hat sie, Gott sei Dank, mich mal angesprochen. Und sie dachte, jetzt müsste sie das mal von mir hören, wie das wäre. Und ich bin aus allen Wolken gefallen und konnte ihr dann Gott sei Dank da meine Sicht sagen. Und es hat ganz viel gelöst. Auch in unserer Beziehung war alles wieder okay. Aber Gott sei Dank ist sie gekommen. Sie hat sich von diesen Negativprägungen wie ein bisschen vergiften lassen. Mit was für Leuten bist du oft zusammen? Und wird da oft negativ gesprochen über irgendwen? Oder redest du auch immer wieder mal schlecht über andere oder ich? Ich denke, das ist gut, wenn man sich reflektiert. Übrigens, es gibt so einen Grundsatz. Wenn andere Personen vor dir über jemand anders schlecht spricht, weißt du, was er dann bei anderen über dich macht? aller Voraussicht nach hat er auch mal hier und da etwas Schlechtes zu reden über dich. Also das muss man sich im Klaren sein, glaube ich zumindest. Der Umgang mit weißen Menschen ist noch aus einem Grund wichtig. Weiße Menschen plappern dir nicht einfach alles nach. Weil wir sind ja so, also vielleicht geht es dir wie mir, also wenn ich entsetzt bin über jemanden, dann suche ich einen anderen, der mich bekräftigt. Dann sage ich, ja, das ist wirklich, oh, das ist ganz ein schlimmer Typ, was der da gemacht hat, gar nicht. Und ich sage, ja genau, hast du gut, meine Seele. Aber bringt mich das weiter? Es bringt mich überhaupt gar nicht weiter, im Gegenteil. Und es ist wie gut, wenn ich auch mit Leuten zusammen bin, die mich dann und wann auch hinterfragen, ganz liebevoll. Denn wir sind ja auch zwischendurch blind auf einem Auge und das hilft. Und vielleicht meint Sprüche 27, Vers 6 auch das, wenn es heißt, treu gemeint sind die Schläge dessen, der dich liebt, aber überreichlich die Küsse des Hassers. Also wenn dich jemand hinterfragt, dann, auch wenn er es lieb macht, vielleicht gibt es doch ein bisschen einen Stich, vielleicht oder einen Schlag, einen seelischen Schlag, aber wenn es ein Freund ist, dann meint er es gut. Und dann hilft es dir auch. Und ich habe schon sehr viel profitiert von solchen Schlägen. Ja. Aber ich bin schon froh, wenn es ein bisschen lieb daherkommt. Das muss ja nicht unnötig noch da. Meistens kommt es dann auch besser an, wenn es lieb daherkommt. Wenn es zu hart ist, dann nehmen wir es gar nicht an. Weise Menschen haben auch oft Lebenserfahrung. Und du gewinnst von ihnen, wenn du mit ihnen zusammen bist oder ganz konkret um Rat fragst. Das ist also der erste Tipp von Salomo, suche Kontakt zu weisen Menschen, sie werden dich prägen und du wirst auch weiser werden. Mega cool. Und interessant finde ich auch, dass die Sprüche tatsächlich auch voll von Warnungen sind, dass wir uns nicht von ignoranten Menschen in die falsche Richtung drücken lassen. Darum ist es wichtig, auch als Ableitung, mit wem unsere Kinder zusammen sind. Was sich prägen lassen. Ist ja auch nicht immer so einfach, das zu steuern, aber ja. Nächster Punkt. Wenn wir von Beziehungen reden, dann kommen wir nicht darum herum, über unsere eigenen Worte nachzudenken. Gott hat uns einen Mund gegeben zum Essen. Aha, wunderbare Erfindung von Gott, dass wir essen dürfen. Aber wir haben den Mund auch zum Kommunizieren, tatsächlich. Worte sind also entscheidend auch, wie wir eine Beziehung erleben, ob wir sie gut erleben oder ein bisschen schwierig. Und interessant ist auch, das Buch der Sprüche wimmelt von Versen über das Reden. Es hat ganz viele Sprüche drin über das Reden. Warum wohl? Wahrscheinlich, weil uns die Worte so einfach aus dem Mund rauskommen und auch andere verletzen können und mehr Schaden anrichten können, als uns allenfalls auch bewusst ist. Sprüche 12,18 heißt: Da ist ein Schwätzer, dessen Worte sind Schwertstiche, aber die Worte der Weisen sind Heilung, müsste es wahrscheinlich heißen. Also Worte können uns tief verletzen. Ich gehe mal davon aus, das haben wir alle schon erlebt. Worte können verletzen, können uns vielleicht sogar wirklich auch in die Seele ein bisschen auch beschädigen. Als ich Kind war, Teenie war und ich vor Leuten reden musste, es war ein Müssen für mich, auch noch als junger Erwachsener, da wurde ich oft rot. Ist ja der Witz, dass ich jetzt so regelmäßig vor Leuten stehe. Ich habe es ja nicht in dem Sinn ausgesucht. Gott hat mich berufen, aber das war damals wirklich nicht so leicht für mich. Ich wurde oft rot und einmal in einem Vortrag in der Klasse, Sekundarschule, Teenie-Zeit, ist eh ein bisschen schwierig, sagt einer, hey, du wirst ganz rot, mitten im Vortrag. Ich hätte ihn nur... Also das Dümmere, das hätte er wirklich nicht machen können. Oder einmal, ich war auch etwa 15, hat eine Frau zu mir gesagt, hat so die Tür geöffnet, die stand vor der Tür und sagt, oh, jetzt habe ich gedacht, du seist ein Mädchen. Ich so, einem 15-jährigen Jungen sagst du das etwas, aber gar nie, oder? Unglaublich. Es gibt unweise, oberflächliche Menschen, die studieren nicht für 5 Rappen, was sie von sich geben. Ich muss ehrlich zugeben, ich war auch schon so einer und bin vielleicht jetzt auch manchmal so einer. Ich habe schon mal, es war so peinlich, zu meiner Rechtfertigung, es war schon relativ lange her, es ist schon lange her und ich habe diese Frau schon länger nicht mehr gesehen und sie hat ein kleines Bäuchlein Und ich dachte, oh, bist du schwanger? Das ist etwas, was man gar nie machen darf. So eine Frage stellen. Und sie, nein, warum? Schreck, peinlich. Ich wurde dann auch leicht rot, wahrscheinlich. Ah, einfach so. Unglaublich. Okay, es passiert vielleicht jedem, aber man kann sich ja dann vielleicht auch entschuldigen oder ja, man merkt es vielleicht auch frühzeitig. Und du bist vielleicht auch schon Opfer geworden von solchen Narren. Höre, was Sprüche 17, Vers 12 sagt. Es ist besser, mit einer Bärin zusammenzutreffen, die ihrer Jungen beraubt wurde, als mit einem Narren in seiner Dummheit. Das ist heftig. Das ist Lebensweisheit. Krass. Und weil die Narren uns manchmal so viel Mühe, die sind ja draußen, die sind ja nicht hier, können wir so reden. Eben, manchmal bin ich auch so einer. Aber weil die uns manchmal so Mühe machen, setzen wir noch einen oben drauf. Sprüche 27, 22. Würdest du den Narren mit dem Stößli Mörser malen wie Korn, so würde seine Narrheit doch nicht von ihm weichen. Das ist heavy. Also, lass dir keine Komplexe einreden. Du bist nicht das Problem. Sondern Menschen, eben Narren, die sich so verhalten, sie sind eigentlich das Problem. Worte von Weisen dagegen können für uns zur inneren Heilung werden, dass wir auch sogar, wie auch innere, ich sage jetzt Verkrümmungen oder Komplexe, dass die heil werden können, dass wir innerlich fest werden können und eine gewisse Sicherheit erlangen. Also wir können mit unserem Mund, wir können Leben schaffen, ein Stück weit, also nicht grundlegend, aber oder Formen vielleicht aufblühen lassen. Es heißt in Sprüche 10, eine Quelle des Lebens ist der Mund des Gerechten, aber der Mund des der Gottlosen birgt Gewalttat. Also eine Quelle des Lebens ist der Mund des Gerechten. Wir können also effektiv mit unserem Mund Menschen grundlegend helfen. Grundlegend aufrichten und sie stärken. Und ich könnte mir vorstellen, dass Menschen, die sich immer wieder mal auch mit Gott auseinandersetzen, sich eher darauf fokussieren, was sie mit ihrem Mund machen. Aber ich habe auch schon Menschen, gerade auch Kinder getroffen, wenn du denen ein Kompliment gibst, die erleben das vielleicht gar nie, die saugen das auf wie einen trockenen Schwamm. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, nicht nur Kinder, denen das so wichtig wäre und gut tut, denn durch unsere Worte kann ihr Leben an Qualität gewinnen und es wird schöner. Und darum wäre es so genial, wenn wir unser Mundwerkzeug neben dem Essen noch mehr auch dazu brauchen würden, Menschen zu helfen, aufzublühen mit unseren Worten, dass wir sie positiv ansprechen. Sprüche 16 sagt, freundliche Worte sind Honig, Süßes für die Seele und Heilung für den Körper. Und da denke ich mir wieder, ja, das klingt noch schön und so, aber wenn man genau hinschaut, Worte betreffen die Seele und die Seele und unser Körper sind verbunden. Darum gibt es ja die psychosomatischen Auswirkungen. Also dass man vielleicht sagt, medizinisch ist es kein Problem, aber du hast trotzdem eines, weil irgendwie durch die Psyche bist du krank geworden. Und jetzt kann durch die Psyche können Worte in den Körper hineinfließen und es hat einen positiven Effekt. Also wir können einander das Leben verschönern, indem wir uns ermutigen. Und gratis und franco kostenlos. Wir müssen, also wenn wir sprechen, das kostet nichts. Klar, einige, vielleicht vor allem die Männer, kostet es schon ein bisschen etwas, aber eigentlich doch nichts. Und so, einfach, sie müssen ernst gemeint sein, die Worte. Vor einiger Zeit habe ich eine Geschichte gelesen von einem erfolgreichen Arzt. Der kam auf die Idee, Jahre später seiner alten Lehrerin einen Dankesbrief zu schreiben. Sie hat ihn damals recht stark ermutigt und sie hat innerhalb einer Woche zurückgeschrieben mit ganz zittriger Schrift. Und ich lese davor, was sie geschrieben hat. Mein lieber Willi, ich möchte, dass du weißt, was mir dein Brief bedeutet hat. Ich bin eine alte Frau, lebe alleine in einem kleinen Zimmer, koche mir meine Mahlzeiten selbst, bin einsam und komme mir vor wie das letzte Blatt an einem Baum. Vielleicht interessiert es dich, Willi, dass ich 50 Jahre lang Lehrerin war. In der ganzen Zeit ist dein Brief der erste Dank, den ich je erhalten habe. Er kam an einem kalten Morgen und hat mein einsames, altes Herz erfreut, wie mich in vielen Jahren nichts erfreut hat. Ich glaube, wir haben alle auch Menschen in unserem Umfeld, denen wir so auch die wir beschenken könnten, denen wir dienen könnten mit ermutigenden Worten, mit Wertschätzung. Vielleicht beginnt das bei den eigenen Eltern oder bei einem Nachbarn oder eben effektiv auch bei Lehrer, Lehrerin. Das wäre mega, mega wertvoll. Und die Frage ist vielleicht schon auch, warum fällt es uns manchmal so schwer, das zu leben? Warum ist oft das Negative fast zuerst da beim Reden? Wenn ein Herz vor allem auf sich selber schaut, dann werde ich wenig auf die Idee kommen, mit anderen mit Worten zu stärken. Denn was aus dem Herz rauskommt, was aus dem Mund rauskommt, das entspringt dem Herzen. Also was im Herz drin ist, das kommt dann auch raus. Und darum sagt auch wieder Salomo, wir sollen mehr als alles andere auf unser Herz Acht geben. Wenn es da drin in Ordnung ist, dann kommt auch entsprechendes raus. Dann noch eine Weisheit an die Ehepaare und alle, die sich dafür interessieren. Sprüche 5,15 heißt es, trink Wasser aus deinem eigenen Brunnen, liebe nur deine eigene Ehefrau. Also wenn du eine gute Ehebeziehung willst, dann trink aus deinem eigenen Brunnen. Das heißt, ergötze dich nicht an anderen, auch nicht auf Bildern. Hier geht's um Treue. Treu sein, also Treue ist die Grundlage, dass überhaupt eine gute Ehebeziehung entstehen kann. Und heutzutage werden einem die Bilder mit nackten und halbnackten Menschen ja förmlich nachgeworfen. Also sogar wenn du willst, du kommst fast nicht daran herum. Und es ist nicht so einfach, hier konsequent zu sein. Und doch sollten wir es anstreben. Ganz fest. Wir haben Ja gesagt zum Ehepartner und gleichzeitig haben wir auch Nein gesagt zu allen anderen. Also ich bin irgendwie schon noch froh, dass Ariane, als sie Ja gesagt hat zu mir, hat sie Nein gesagt zu Brad Pitt. Wobei der auch nicht mehr so frisch aussieht, abgesehen von, müsste eigentlich mal einen neuen Namen nehmen. Aber also wenn man Ja sagt zum Ehepartner, Nein zu den anderen. Und das gilt auch nach 20 Jahren, dass man so sagt, ich will mich daran halten, ich probiere das. Das heißt also, ich versuche wegzuschauen, wenn ein fremder Brunnen bedrohlich nahe kommt. Dann schaue ich weg. Manchmal gelingt es nicht gerade in der ersten Bruchteil von einer Sekunde, aber der zweite spätestens sollte es dann schon gehen. Aber Treue ist jetzt nicht das Einzige, was wichtig ist. Es geht noch weiter. Freue dich an ihr, die du geheiratet hast, als du jung warst. Also Gott will nicht nur eheliche Treue, er will auch eheliche Freude. Und hier spricht Gott durchaus auch von Sexualität. Freue dich an ihr, freue dich an ihm. Und das ist auch nur möglich, wenn man die Ehe reinhält. Wenn man da eben auch gedanklich aus dem eigenen Brunnen zu trinken, das beginnt damit, dass ich mich auf meinen Ehepartner auch gedanklich schon vorbereite und freue. Also dieser Platz hier oben gehört nur meiner Frau. Hier fängt es an. Dann geht es noch weiter im Umgang mit anderen Menschen. Das Buch der Sprüche gibt wertvolle Beziehungstipps aller Art. Und ich möchte jetzt noch ein bisschen weitergehen auch und drei weitere Sprüche, Weisheiten nennen. Die erste zielt auf unsere Eltern ab. Jeder von uns hat Eltern, einige sind gestorben, andere leben noch. Und trotzdem ist es eine wichtige Wahrheit, nämlich Sprüche 20, wenn du deinen Vater oder deine Mutter verfluchst, wird das Licht deines Lebens in der Finsternis verlöschen. Und das ist jetzt eigentlich gar kein Ratschlag, sondern das ist eine Realität. Das ist nicht irgendwie so ein Tipp, es ist so. Wer seine Eltern flucht oder Streit mit ihnen hat oder hat ihn noch nicht bereinigt, der lädt sich etwas auf, Schweres, Dunkles, das sein Leben belastet. Und das gilt auch gegenüber den Eltern, die ihren Kindern nicht gut waren. Es gibt Eltern, die haben Dinge getan, die hätten sie nie tun dürfen. oder eine Fehlprägung oder haben nie zu wenig gesagt, einfach, dass sie sie lieb haben und dass die Kinder wichtig sind. Aber das Prinzip gilt auch dort. Also wenn du im Leben immer wieder an den Anschlag kommst, wenn du Probleme hast, vielleicht auch Beziehungsprobleme, dann überleg mal, wie war deine Beziehung zu deinen Eltern? Gibt es unvergebene Schuld? Bist du im Streit? Und dann möchte ich dir Mut machen, das aufzuarbeiten. Es kann durchaus sein, dass das nicht so leicht ist, wenn man eine schwere Beziehung hatte zu den Eltern. Und trotzdem, man kann es aufarbeiten und ich empfehle das enorm. Denn das lohnt sich, es geht um das Lebenslicht. Du kannst frei werden von Schatten der Vergangenheit, die dich immer noch belasten. Nun, das ist, wie gesagt, schwierig und darum weichen dem viele lieber aus. Gewisse brechen dann die Beziehung ab, auch Christen. Und das gleicht eigentlich einem Vogelstrauß, der den Kopf in den Sand steckt und wartet, bis es besser wird, aber es wird nicht besser. So wird man nicht frei. Und wenn jemand an diesem Punkt Hilfe braucht, dann kommt doch auf mich zu oder geht auf jemand anderen zu, aber geht es an. Man kann frei werden, auch von solch schwierigen Dingen. Dann weiter sind Beziehungen jetzt nicht nur da, damit ich es schön habe. Eigentlich ist das so die Tendenz, oder? Beziehungen schön haben, Gemeinschaft genießen und so. Ah, wunderbar gewesen. Das ist ja ein wichtiger Teil. Aber es ist tatsächlich nicht alles. Beziehungen sollen mich nämlich auch weiterbringen in meiner Persönlichkeit. Das ist die Absicht Gottes mit Beziehungen. Dass wir nicht einfach bleiben, wie wir sind, mit unseren Schatten und wie sagt man, Schlagseiten, sondern er will uns weiterbringen. Und das meint Sprüche 27, Eisen wird durch Eisen geschärft und ein Mann schärft das Angesicht seines Nächsten. Nun, theoretisch ist das eine, gell? Aber praktisch, es gibt schon so mühsame Leute. Vielleicht habt ihr solche im Geschäft oder vielleicht Nachbarn und ach, das ist obermühsam. Am liebsten würdest du den auf den Mond schießen. Wenn du könntest, nächste Rakete, Türe auf, rein, Start, 3, 2, 1, lob ab und den Mond. Dummerweise geht das ja nicht, aber vielleicht ist es ja gar nicht so gut, wenn das ginge. Und wir neigen dazu, in unserer Sicht zu verharren in solchen schwierigen Situationen. Dabei gibt es ja vielleicht auch noch eine andere Sicht. Nämlich eben die Sicht, was könnte ich lernen? Also, dass ich das Problem nur anschaue, es ist also wirklich schwierig, aber dass ich auch mir überlege, wo könnte eine Herausforderung drinstecken, die mich weiterbringt? Was müsste ich ändern? Ich könnte darüber nachdenken, wie ich mich anpassen muss und vielleicht mit jemandem darüber sprechen. Ich könnte ein Buch lesen, zum Beispiel dieses hier. Stachelige Persönlichkeiten, wie sie schwierige Menschen entwaffnen. Von Jörg Berger. Ich habe es gelesen, ist gut. Kann ich empfehlen. Man kann weiterkommen. Effektiv. Oder sprich eben mit anderen darüber und vor allem sollten wir auch uns eben selber auch hinterfragen. Ich mache uns Mut, wenn wir in solchen Beziehungen stecken, vielleicht gerade aktuell, dann nimm doch das als Anstoß, dass du dich schärfen lässt. Das bringt dich weiter. Denn oft stößt man auf Bereiche, wo eigene Schwächen dahinter stehen und die man dann bearbeiten kann. Dann noch ein ganz zentrales Thema. Wenn wir über Beziehung reden, da kommen wir nicht daran herum, sollen wir ja nicht auch nicht, ja, nämlich die Liebe. Es heißt in Sprüche 10, Hass bewirkt Streit, doch Liebe deckt alle Vergehen zu. Liebe deckt alle Vergehen zu. Liebe ist der größte Beziehungsförderer überhaupt. Reine Liebe, also wirklich pure, echte Liebe, wie Gott sie meint, ist wohl das Schönste, was es überhaupt gibt auf der menschlichen Ebene. Aber die Frage ist jetzt natürlich, was ist Liebe? Das ist noch eine wichtige Definition. Da kann man ganz was anderes verstehen. Also ich rede jetzt nicht von Verliebtheitsgefühlen und auch nicht von Erotik. Das ist Teil der Liebe, aber ich sage, das ist nicht der Kern. Ich lese uns einen Text aus dem sogenannten Hohelied der Liebe. Hier wird uns die Liebe, die wahre Liebe erklärt. Die Liebe ist geduldig und gütig. Sie ist nicht neidisch oder überheblich. Stolz oder unanständig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig, sie lässt sich nicht reizen. Also mit der kannst du nicht streiten. Und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles. Was für eine Lebensqualität, in so einer Beziehung drin zu sein. Geprägt von Güte, von Geduld, ohne Neid, ohne Überheblichkeit, ohne Selbstsucht. Sie ist bereit, Schwächen zu tragen von anderen, ja sogar Sünden zuzudecken. Es geht ihr um dich, wirklich um dich. Sie will, dass es dir gut geht, dass du auf die Rechnung kommst und nicht sie selber. Und dabei ist man auch bereit, Lasten zu tragen. Und das ist ja manchmal mühsam, oder? So Lasten zu tragen. Ich las eine Geschichte, also das ist eine Beispielgeschichte. Auf einem steilen Weg, so mühsam zu gehen, hat ein Mann ein Mädchen getroffen. Das Mädchen war schwer beladen. Und der Mann schaut sie an und sagt, boah, du hast eine schwere Last auf dem Rücken. Das Mädchen schaut den Mann erstaunt an und sagt, das ist doch keine Last, das ist mein Bruder. Oder sie hatte die Person, den Gegenstand der Liebe im Blick und nicht die Last. Also Liebe sieht nicht die Last. Wo ich bereit bin zu lieben, wird eine Beziehung an Qualität gewinnen und somit eben auch ein Leben an Qualität gewinnen. Und ich möchte euch mal fragen, könnt ihr so leben, wie es das Hohelied der Liebe hier schreibt? Also ich nicht. Wenn es jemand kann, bitte kommt zu mir. Dann stopfe ich euch aus und stelle euch ins Museum in Zürich. Also nein. Nein, also wir Menschen, wir können das nicht vollständig leben. Das geht nicht. Nur einer konnte das. Das war Jesus. Er hat diese reine Liebe auch nie nur einen einzigen Moment verlassen. Er ist immer drin geblieben, die ganze Zeit. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Nicht Gott hat Liebe, viel Liebe, das stimmt auch, aber erst noch zu wenig. Gott ist Liebe in Person. Seine unfassbar große Liebe hat er uns auch gezeigt. Und zwar ziemlich eindeutig und eindringlich. Und wir sehen das an vielen Dingen, unter anderem auch an der Natur. Wir gehen mit den Goldies nächsten Donnerstag ins Seliger Moor und nehmen eine Nase voll. Wird wunderbar. Aber noch mehr hat Gott uns seine Liebe gezeigt. An Karfreitag und an Ostern. Da ist er nämlich an unserer Stelle gestorben. Und jedes Jahr denken wir daran. Wir haben sogar frei, weil es so wichtig ist. Aber warum ist denn Jesus für uns gestorben? Warum war das nötig? Nun, Gott ist nicht nur Liebe, Gott ist auch gerecht. Und zwar 100% gerecht. Gemäß der Bibel ist Gott der Schöpfer der Welt. Und als Schöpfer der Welt ist er auch der Richter der Welt. Dass er schaut, dass die Bösen, dass die sich nicht, dass die zur Rechenschaft gezogen werden. Und da sind wir wahrscheinlich alle froh, wenn wir in die Geschichte schauen, die Menschheitsgeschichte, wie viele ganz schreckliche Dinge sind geschehen. Gott wird richten. Und von einem Richter erwarten wir, dass er gerecht ist, oder? Also ich erwarte das. Wenn ein Richter einen Bankräuber aus Mitleid laufen lassen würde, weil er ihn von früher erkennt, hätten wir ein großes Problem. Aber ich hoffe es zumindest, das geht gar nicht. Und wenn das bei einem Menschen nicht geht, geht es bei Gott noch viel weniger. Und darum kann Gott nicht sagen, okay, ja, du hast gelogen, du hast auch ein bisschen gestohlen im gewissen Sinne, betrogen, als du die Steuererklärung nicht so genau ausgefüllt hast und als du den Versicherungsfall angemeldet hast, hast du es ein bisschen falsch erzählt, damit die Versicherung zahlt. Und du hast eine Frau mega verletzt, hast sie wirklich verletzt oder deinen Ehemann. Und du hast meinen Namen missbraucht, dass du geflucht hast. Aber weißt du was, es ist nicht so tragisch. Schwamm drüber, wir sind ja Kollegen, ist okay. Es geht nicht. Mit jedem Schweizer Richter, der das tun würde, ja, das ginge nicht. Und Gott kann es erst recht nicht so mit uns umgehen. Gott muss Unrecht richten. Wer Gottes Gebote nicht vollständig einhält, der hat vor Gott eigentlich ein Problem und der kann nicht zu ihm in den Himmel kommen. Da haben nur Heilige Platz. Heilige. Wer kann denn überhaupt in den Himmel? Eigentlich niemand. Aus sich heraus. Und genau das ist das Problem. Genau das will Gott nicht. Gott will, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, in den Himmel zu kommen. Und darum ist er an unserer Stelle gestorben und hat unsere Schuld auf sich geladen, ist am dritten Tag auferstanden. Aber wir müssen das jetzt auch in Anspruch nehmen. Wir müssen das wollen. Gott zwingt niemanden zu sich in den Himmel, der das nicht will. Und jeder, der nun vor Jesus zu seiner Schuld steht, dem nimmt er sie ab. Und zwar jede Schuld, alles. Dass nichts mehr da ist, wenn Gott dann auf ein Leben schaut, sagt er, oh, das ist keine Sünde. Der ist heilig. Oh, come on. Komm in den Himmel. Willkommen. Gott macht uns heilig. Wisst ihr, heilig werden wir nicht durch ein braves Leben. So brav können wir gar nicht leben, dass wir heilig wären. Sondern Heiligkeit kann man sich nur schenken lassen und von Gott. Und das tut er auch, wenn wir das wollen. Es heißt hier noch, ich liebe die mich lieben, sagt Gott, und die mich suchen, finden mich. Wer Jesus noch nicht bewusst in sein Leben aufgenommen hat, dem empfehle ich das zu tun. Wer Jesus noch nicht erlebt hat, dem sagt dieser Vers, du kannst ihn suchen und wirst ihn finden. Du kannst auch umkehren, vielleicht bist du ein bisschen abgekommen vom Weg. Du kannst umkehren und wieder richtig einklinken. Und wenn du ihn findest, dann wird es überwältigend. Weil es ist eine wunderbare Beziehung, diesen Jesus zu erleben. Er ist voll reiner Liebe. Die beste Beziehung, die es überhaupt gibt. Und vergessen wir ja nicht, Gott hat Beziehung erfunden. Es war seine Idee. Und darum können wir eigentlich richtige Beziehung selber nur leben, wenn der Erfinder mit uns verbunden ist, nämlich Gott selber. Und diese Beziehung zu Jesus können wir haben. Wir haben jetzt einiges gehört heute Morgen. Und was nimmst du mit für dich? Gibt es einen Gedanken? Ich fände es wichtig, nimm ihn mit, lass ihn nicht auf dem Stuhl liegen oder wo sonst, nimm ihn mit und verarbeite ihn. Das ist wertvoll. Amen. Wir beten noch. Ja, lieber Herr Jesus Christus, danke vielmals für die Weisheit vom Salomo, wo wir profitieren können. Und letztlich, all die Weisheit, oder vielleicht das meiste, können wir eigentlich nicht leben ohne dich, Herr. Und wir bitten dich so fest, dass du dich uns gross machst, dass du uns hilfst, dass wir dich grundsätzlich überhaupt erkennen können oder einfach tiefer erkennen können, dass noch mehr das Herz Feuer fängt für dich. Danke vielmals, dass du ein näher Gott bist. Du weißt genau, wie es uns geht. Du siehst auch Sachen, wo wir es schwer haben, wo wir Mühe haben. Und du kannst trainieren kommen, kannst helfen, kannst aufbauen. Wir laden dich ein, das zu machen. Amen.